Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich starte mal mit dem Rätsel. Jetzt, nee, ist eigentlich gar nicht so witzig. ist ernst gemeint, ein Rätsel. Also, wisst ihr, wofür die Abkürzung WWW steht? Ja, sie steht, sagen Forscher, für World Wide Web. Und zwar für, auf Deutsch übersetzt, das holzweite Netz. Ich habe dazu einen Artikel gelesen, dass Bäume scheinbar miteinander kommunizieren. Ich wusste das nicht. Also das war brandheiße News für mich. Ich bin jetzt 40 Jahre auf diesem Erdenball, hat mir nie jemand gesagt, vielleicht haben wir einfach nur nicht aufgepasst. Aber ich, wenn ich so einen Baum sehe, der bewegt sich ja nicht besonders. Man sieht ihn auch nicht, wie er mit dem Ast winkt, einem anderen Baum. Wenn man in den Wald geht, geht man ja dahin, weil es still ist. Also nicht, weil irgendwie tausende von Bäumen miteinander quatschen. Oder wenn, dann hört man vielleicht so ein Rauschen vom Wind. Aber eigentlich ein Baum, so für das normale Auge, das normale Ohr, da ist nichts wahrzunehmen an Kommunikation. Und jetzt gibt es eben Forscher, die, also vielleicht ist das hier Common Sense, aber ich wusste das nicht, die sagen, nee, Bäume kommunizieren miteinander. Die sind sogar richtig aktiv. Die haben nämlich unterirdisch über die Wurzeln hinweg, über so ein, ey, unsere Täuflinge, vielleicht nochmal einen fetten Applaus. Schön. Ja. Ja. Tut mir leid, ich bin fast fertig mit der Predigt. Aber für euch hänge ich noch was dran. Okay, nur für euch. Also, die Forscher haben herausgefunden, dass die Bäume durch so ein unterirdisches, tausende von Kilometer langes Pilzgeflecht miteinander verbunden sind und dass in einem Wald, die sich über eben kilometerweit unterhalten können darüber, wie gerade so die Nährstoffsituation ist, welcher Baum gerade Wasser braucht, all das. Die wissen noch nicht, wie die Bäume kommunizieren, wie das genau funktioniert, aber dass Bäume miteinander kommunizieren, das ist scheinbar ein Fakt. Wusste ich nicht. Viel offenkundiger ist es, dass Tiere miteinander kommunizieren. Das merkt man, wenn der Frühling kommt. Ich hatte neulich so einen Moment, wo ich zum ersten Mal wieder Vogelgezwitscher so ganz bewusst wahrgenommen habe und mich gefreut habe. Im Herbst hört man vielleicht Hirsche, Röhren. Hier, aber jetzt im Niendorfer Gehege. Pferde kommunizieren miteinander. Ich weiß nicht, ob das durch Viren geschieht, aber auf jeden Fall durch die Ohren. Die sagen durch die Ohren einander, wo Gefahr kommt und wo es was zu futtern gibt. Und auch Menschen kommunizieren. Manchmal sogar Männer. Und die Bibel sagt, dass man an all diesen Lebewesen, die es so gibt, dass man da etwas ablesen kann von Gott, von dem Gott der Bibel. Denn die Bibel behauptet, Gott hat jedem dieser Lebewesen irgendwie, hat die geschaffen. Und wenn wir diese Lebewesen betrachten, dann können wir von ihnen etwas, nicht alles, aber etwas von Gott ableiten. Und so ist es gar nicht verwunderlich, wenn Pflanzen kommunizieren und wenn Tiere kommunizieren und wenn du und ich kommunizieren können, dass die Bibel behauptet, Gott redet. Gott teilt sich mit. Gott ist eine Person, die was weitergeben will. So, und die große Hauptbotschaft dieses Gottes in der Bibel, die heißt Evangelium, was übersetzt gute Nachricht bedeutet. Und es ist eine Nachricht der Erlösung. Jetzt ist dieses Wort Erlösung jetzt nicht normaler Teil meines Alltags, wenn ich die Kinder in die Schule bringe. Dass die Lehrerin mich begrüßt und sagt, und, wie läuft's mit der Erlösung? Oder so im Café, man bezahlt und kriegt die Rechnung und man wird gefragt, ein Espresso noch oder Erlösung? Erlösung, ja wovon denn und wie denn und warum denn und was bedeutet das denn? Und deswegen wollen wir jetzt in diesen Wochen im Hinblick auf Ostern uns einmal darüber unterhalten. Theologie der Erlösung. Theologen sagen auch, es gibt so eine Ordo Salutis, lateinisch für eine Ordnung, eine Reihenfolge in der Erlösung. Und was sie damit sagen wollen ist, dass Gott gewissermaßen bestimmte Schritte mit jedem einzelnen Menschen geht auf dem Weg der Erlösung. So, jetzt sitzt du hier und sagst dir vielleicht, okay, das mit den Bäumen war schon abgefahren, dann noch so ein lateinisches Fremdwort, ich wünschte, ich wäre im Livestream. Würde mir einen anderen Tab öffnen oder das Ding ganz zu klappen. Jetzt sitzt du aber hier, es ist tierisch warm hier drinne. Ihr sitzt da hinten auf dem Boden und nur wenige haben so wenig Menschenfurcht, dass sie sagen, ich hau ab, reicht. Ich gebe dir jetzt, wenn du hier nicht raus kannst, einfach einen guten Grund, mir die nächsten 20 Minuten nochmal zuzuhören, okay? Wenn du hier sitzt und du sagst, ey, manchmal fühlt sich das Leben so an, als wäre alles auf meinen Schultern, müsste ich das hier alleine wuppen, dann ist die Predigt für dich. Und wenn du hier bist und sagst, okay, Gott, das kann ich mir irgendwie vorstellen, aber was will Gott denn von mir? Was ist Gottes Plan? Dann ist die Predigt für dich. Und vielleicht bist du auch schon richtig lange mit Gott unterwegs, aber es ist irgendwie ein bisschen dröge geworden, ein bisschen langweilig. Du bist hier einfach, weil du jeden Sonntag hier bist. So. Dann ist die Predigt für dich. Ich möchte mit uns so ein paar Schritte gehen, ein paar Bibelverse anschauen und gucken, was hat denn das mit uns zu tun, vielleicht auch mit dem Leben, das wir mit Gott führen. Und wir starten mal mit Apostelgeschichte. Es ist im zweiten Teil der Bibel eine Predigt in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und da predigt jemand, der ist Petrus. Und er sagt, was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt. Und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Ich habe einfach diese Bibelstelle ausgewählt. Es gibt viele, die behaupten, Gott ist ein Gott, der ruft. Gott ist ein Gott, der redet. Gott ist ein Gott, der kommuniziert und der sich mitteilt. Und das ist das Erste, was ich sagen will. Wenn wir uns über den Gott der Bibel unterhalten, dann ist das jemand, der Kontakt mit dir und mir sucht, der mit unserem Leben was zu tun haben will, der da mitreden möchte. Ich bin vor ein paar Wochen schwimmen gegangen in Rahlstedt und in diesem Schwimmbad gibt es so ein riesiges, großes Schwimmbecken. Vielleicht nicht so erstaunlich im Schwimmbad, aber ein großes Schwimmbecken in Rahlstedt. Und die hatten das so unterteilt und die eine Hälfte waren für normale Menschen wie mich und dann gab es so eine Hälfte für Schwimmkurse, Schwimmtraining. Und da sah ich eben so eine Gruppe von kleinen Mäusen, die waren wirklich so putzig, die schlotterten, die hatten ihre Badekäppchen auf, ihre Taucherbrillen, ihre Schwimmbretter und standen da eben Schlange. Und dann stand da eine Frau, also fast normal gekleidet, eben Sportklamotten, das war offensichtlich die Schwimmtrainerin. Und die rief immer so Kommandos, so hopp, hopp, und dann mussten sie da reinspringen, hat denen zugerufen und sie ermutigt, ey, du schaffst das, ich weiß, das Wasser ist tief, aber komm, und hat ihnen zugesprochen. Sie hat die korrigiert, als sie im Wasser waren, ey, Sebastian, achte auf die Beintechnik. Und war so voll involviert und hat die ganze Zeit gerufen und gebrüllt und ermahnt und ermutigt und war die ganze Zeit so zugange. Und ich dachte, ey, das ist doch ein super Bild. Gott ist wie ein Schwimmtrainer. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und dir, der noch größer ist als der Unterschied zwischen einem Schwimmanfänger und einer Schwimmtrainerin. Aber Gott ist nah. Die Bibel redet von einem Gott, der ganz anders ist als wir, aber der an unserer Seite ist und der uns auch ermutigen möchte, der uns reinredet, der uns korrigiert und sagt, ey, das Leben funktioniert besser, wenn du es so machst, auf diese Art und Weise. Gott ist ein Gott, der ruft. Und das ist die erste gute Nachricht heute Morgen. Gott ruft dich. Gott ist interessiert an dir. Vielleicht ärgerst du dich über deinen Freundeskreis, weil die sich nicht in der Art bei dir melden, wie du das bräuchtest. Vielleicht bist du einer von den vielen Menschen in Hamburg, die statistisch gesehen halt unendlich viel Einsamkeit in unserer Stadt. Vielleicht sitzt du sogar hier in diesem überfüllten Raum und sagst irgendwie, eigentlich bin ich einsam und ich frage mich, wer sieht mich eigentlich? Dann ist die gute Nachricht der Bibel, Gott sieht dich, Gott ruft dich. Gott ist nicht nur interessiert, sondern er ist involviert. Das ist dieses erste Schritt auf diese Kette von Erlösung ist, dass Gott Kontakt sucht. Und die Bibel von einem Gott redet, der nicht irgendwann diesen Erdenball angestupst hat und dann sich zurückgezogen hat, sondern ein Gott, der wie so ein Schwimmtrainer eben hochgradig involviert ist in dieser Welt und in deinem Leben. Gott ruft. Und dann als Zweites, Gott ruft, aber okay, was hat das denn jetzt mit uns zu tun und was ist unser Part in dem Ganzen? Und ich habe euch einen zweiten Bibelvers mitgebracht, der ist von einem Gemeindegründer, Prediger, Pastor, Apostel Paulus geschrieben worden, steht im Römerbrief, Kapitel 10. Und hier sehen wir nochmal den Zusammenhang von dem Gott, der ruft und wie das eigentlich mit unserem Glauben zusammenhängt. Das passt sehr schön auch zum Thema Taufe. Paulus schreibt, wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Das Neue Testament der Bibel, das wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben und dieses Wort für verkünden, das heißt im Griechischen kerysso. Kerysso ist so, kann man auch übersetzen mit predigen, ist so lauthals bekannt geben, rausposaunen, eine laute Ansage machen, das ist kerysso. Deswegen ist eine Predigt auch jetzt nicht so ein Gespräch von wegen, ha, ich empfinde das so und was denkst du eigentlich darüber? Ist jetzt nicht so ein Dialog, sondern es ist so ein Herold, der was ansagt. Und der Gedanke dabei ist, das, was Gott mit sagen möchte und das, Gott, was Gott mitgeben möchte, das ist so wichtig, das ist so relevant und das ist ein Fakt, dass es einfach rausposaunt werden muss, wie so ein Herold. Wenn du dann mit dem Herold nicht so viel anfangen kannst und mit Posaunen, stell dir mal so Michael Buffer vor, von der Boxkampfansager, kennt ihr noch jemand? So Smoking Fliege, so einfach die Ikone der Boxkultur, ja? Der stand dann immer so dieses Let's get ready to rumble. Das ist Caruso, dieses und in der rechten Ecke der All-Time-Champion, Jesus Christus, genau. So das wäre jetzt Caruso, das ist Predigen. Weil das so wichtig ist und also ein Fakt sozusagen von dem, was Jesus getan hat. Und das ist auch der Grund, warum die Predigt im Zentrum unserer Gottesdienste steht. Deswegen ist das, was wir hier machen, steht im Zentrum dieser Gottesdienste. Das möchte ich kurz erklären, weil viele von euch ja wöchentlich kommen und sich vielleicht mal gefragt haben, warum redet der Mann so viel? Ich erkläre es dir. Hängt nicht mit mir zusammen. Gott bewahre. Nein. In der katholischen Kirche, und ich habe ganz viel Liebe für die katholische Kirche, also ich finde ganz viel klasse, aber in der katholischen Kirche ist die Kirche die höchste Autorität. Ja, mit dem Papst ist die höchste Autorität. Und in einem katholischen Gottesdienst, in der Messe, ist die Eucharistie, also wir würden sagen Abendmahl, Eucharistie, ist so das Zentrum des Ganzen. So, wir sind eine evangelische Freikirche, weil wir sagen, ja, in unserer Kirche ist das Wort Gottes die höchste Autorität. Also nicht irgendein Pastor oder die Kirche, sondern das Wort Gottes ist die höchste Autorität und sie steht, dieses Wort Gottes steht im Zentrum unserer Gottesdienste, weil wir glauben, da redet Gott, da ruft Gott. Da ist Gott 100% zu hören. Nicht in allem, was ich sage, aber in dem Moment, wo wir die Bibel aufklappen, da redet Gott. Und wir antworten darauf, wir reagieren auf dieses Caruso, auf dieses Predigen mit Glauben, mit Vertrauen. Jemand, der das viel besser gesagt hatte als ich und letztlich dafür verantwortlich ist, dass es unter anderem diese Gemeinde gibt, der heißt Martin Luther, ist einer der Reformatoren gewesen und er hat es so beschrieben. Im Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges Wort, die Bibel, und wir wiederum ihm antworten in Gebet und Lobgesang. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir gleich eine Menge Lieder singen werden, weil wir sind einfach in dieser Tradition geblieben von evangelisch, wo wir sagen, wir wollen Gott ganz viel Raum geben, dass er mit uns redet, weil wir glauben, er ist immer noch aktiv. Aber dann ist dieser Moment zu reagieren und deswegen haben wir in unserer Tradition halt eine Band hier, wo wir sagen, und jetzt reagieren wir auf das, was Gott gesagt hat. Erst die Offenbarung und dann der Lobpreis. Erst das Reden Gottes und dann unsere Reaktion darauf. Ich möchte dich mal fragen, welcher Bibelvers hat zuletzt zu dir gesprochen? Also wenn du als Gast hier bist und Bibel jetzt nicht so dein Ding ist, geht gleich weiter. Überleg mal kurz, okay, welcher Bibelvers, was war das? Kann ich mich irgendwie erinnern? Ich greife das gleich auf, wenn du einen Bibelvers hast. Super, wenn nicht, nicht schlimm. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Wir waren diese Woche so mit der Hälfte der Gemeindeleitung unterwegs und wir haben uns mit 25 anderen Gemeindeleitungen, Pastoren, also aus 25 anderen Kirchen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland getroffen. Das ist einmal im halben Jahr, so über ein paar Jahre trifft man sich. Es sind alles Gemeinden, die sagen, wir erwarten was von Gott. Wir wollen sehen, wie Gott in unseren Städten, im deutschsprachigen Raum nochmal was Neues macht, was Tolles macht und wir strecken uns danach aus. Und in diesen Treffen gibt es immer Zeiten eben, wo es einen Vortrag gibt und das Wort Gottes da ist und wo wir dann eben hier mit Lobpreis auch reagieren. Aber dann gehen wir auch in Kleingruppen und in diesen Kleingruppen versucht dann jede Gemeindeleitung, jedes Leitungsteam für sich runterzubrechen, was man gehört hat und zu schauen, eben, was bedeutet denn das für uns jetzt in Hamburg. Man hat dann auch so einen Coach und einen Mentor, der einfach mit drauf schaut, damit man nicht seine blinden Flecken übersieht. Und wir waren dann so in unserer Kleingruppe diese Woche. Und so, ich sag mal, der konzentrierte Teil der Gemeindeleitung hat mit mir an unserem Poster gearbeitet, wo wir so tolle Ideen und Strategien rausgefunden haben. Und dann gibt es meinen Kollegen Philipp. Und Philipp hatte in dem Moment was anderes auf dem Herzen, sage ich mal. Wir wollen als Gemeinde Raum schaffen, denn ihr seht, heute ist einfach der beste Beweis dafür, warum wir bauen wollen. So, und viele Millionen investieren wollen, um größere Raum und besser belüfteten Raum und alles Mögliche zu schaffen. Und wir hatten einen Mentor und Coach, der hieß Jamie. Und Jamie kommt aus Irland. Jamie ist dort Pastor, eine Gemeinde gegründet. Die haben so vier Standorte und Jamies große Leidenschaft ist Gemeindegründung. Jamie liebt Gemeindegründung, ist sogar in so einem internationalen Netzwerk für Gemeindegründung, um Gemeindegründung voranzubringen, einfach das zu pushen in Europa, dass mehr Gemeinden gegründet werden. Und Philipp hatte eine geniale Idee. Er hat gesagt, ey, wenn wir hier viele Millionen investieren, man könnte ja dann mit dem vielen Geld auch Gemeinde gründen, oder? Man könnte das ja auch nehmen und eine coole Gemeinde gründen. Und er sagte sich, ey, wenn das jemand so völlig objektiv beurteilen kann, dann ist es Jamie. Der würde uns sagen, wenn man eher Gemeinde gründen soll. Dann ist er zu Jamie hingegangen und hat ihm erzählt, Hamburger Gemeinde, viele Millionen. Was denkst denn du, sollen wir Gemeinde gründen? Und Jamie guckt ihn an und sagt, weißt du, ich habe heute Morgen was in der Bibel gelesen. Und zwar im Buch der Sprüche. Wenn du nicht so ein Bibelkenner bist, erkläre ich das kurz. Das Buch der Sprüche hat nicht einen roten Faden, sondern es sind zig verschiedene Einzelthemen. Selbst in einem Kapitel hast du, wenn da 25 Verse sind, mitunter 25 verschiedene Themen. Und Jamie sagt, ich habe heute Morgen was gelesen und ich kenne die Gemeinde nicht, ich kenne dich nicht, aber ich glaube, das ist für euch. Ich habe gelesen im Buch der Sprüche, build your house. It's time to build your house. Auf Deutsch, bau dein Haus. Es ist Zeit, dein Haus zu bauen. Und er hat so nachgeschoben. Und ich glaube, das ist ein Wort für euch. Und für uns war das so stark in dem Moment. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der uns nicht kennt, genau an dem Tag einen Bibelvers liest und dann, obwohl das sein Herzensthema ist und er gerne wahrscheinlich mit uns Gemeinde gegründet hat, in diesem Moment dieses Empfinden hat, hier spricht Gott was zu euch durch die Bibel. In diese Situation. Ganz stark. Und jetzt gehst du zurück zu deinem Bibelvers und überleg mal, wie anders würdest du auf diesen Bibelvers reagieren, wenn dir bewusster wäre, hier spricht Gott zu mir. Wenn du mal zu dem Bibelvers gehst, stell dir noch mal vor, Gott, der Allmächtige, der Schöpfer all dieser Dinge, er redet zu dir individuell in deiner Situation. Würdest du deine Reaktion verändern, wenn dir es bewusster wäre, dass Gott zu dir in deiner Situation spricht? Wenn Gott redet, dann will er immer auch eine Reaktion. Er will was mit seiner Kommunikation bewirken. So wie die Schwimmtrainerin am Beckenrand. Also die hat ja nicht einfach nur rumgebrüllt, um sich ihre Stimme zu ruinieren, sondern wenn sie sagt, ey, denk an die Technik oder komm, du schaffst das und Florian nicht vom Beckenrand, dann will sie ja etwas bewirken mit den Dingen, die sie da sagt. Und es ist nicht anders bei Gott. Ich habe euch einen nächsten Vers mitgebracht. Es steht am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung, wo Jesus selber redet und eine Metapher gebraucht, dass er an deinem Leben interessiert ist und dass er Teil deines Lebens sein möchte. Und wenn du als Gast hier bist, wir haben diese Woche viel für diesen Gottesdienst gebetet, speziell auch für dich als Gast. Wenn du sagst, Glaube, Kirche ist uns nicht meins, du bist schon bebetet worden. Also, hier steht in Offenbarung 3, Vers 20, Jesus sagt, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Das heißt, es gibt diese besonderen Momente, nicht permanent, aber es gibt noch diesen Moment, das ist was Besonderes. Jesus tritt an dich ran und dann, wer jetzt auf meine Stimme hört, auf mein Rufen und mir die Tür öffne, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus möchte Teil von deinem Leben sein. Und wenn jemand ruft, dann will er was bewirken. Ein Hund, der bellt, der will was. Aufmerksamkeit. Dich vom Schlafen abhalten. Ein Baby, das weint, das will was. Nämlich Aufmerksamkeit und dich vom Schlafen abhalten. Ein Nachbar, der klingelt, der will was. Nämlich Aufmerksamkeit und dich vom Schlafen abhalten. Und ein Gott, der ruft, der will was. Nämlich ja, was will er denn? Was will Gott denn bewirken? Was ist denn sein Rufen? Und ich möchte dir kurz erklären, was diese gute Nachricht ist, diese Hauptmessage, die Gott ruft. Die Bibel erzählt, dass wir für ein Leben mit Gott geschaffen wurden und dass er eben als der große Obertrainer am besten weiß, wie das Leben funktioniert. Aber dass jeder Mensch sich bewusst oder unbewusst gegen diesen Gott des Lebens entschieden hat. Durch die Worte, die wir sagen, durch die Gedanken, die wir denken, durch die Entscheidungen, die wir treffen. Und dass wir dadurch, dass wir den Gott des Lebens den Rücken gekehrt haben, den Weg des Todes eingeschlagen haben. Vielleicht merken wir das nicht in diesem Leben, weil Gott noch dran ist, aber dass diese Verlängerung dieses Weges letztlich in einen ewigen Tod führt. Aber weil Gott dich so sehr liebt, hat er Jesus als Erlöser geschickt, der dich rauslösen will von diesem Weg und raufsetzen will auf den Weg des Lebens, dass du in Ewigkeit mit Gott leben kannst. Das ist das Evangelium.
Dafür hat er alles in Bewegung gesetzt. Und wenn du dir jetzt nochmal bewusst machst, auch gerade als alter Kirchengänger oder alte Kirchengängerin hier, wie verrückt das ist, dass Gott das gemacht hat. Ja, stell dir mal vor, was er alles in Bewegung gesetzt hat. Selbst Bäume spinnen ein kilometerweites Kommunikationsnetz, um einander zu warnen. Wie viel mehr hat der Gott der Bibel in Bewegung gesetzt, um dich zu warnen und dich zu erlösen und wegzurufen, von deinem Weg hinzusetzen auf seinen Weg des Lebens. Er hat Jesus geschickt, er redet durch die Bibel und er schickt Menschen, vielleicht liebe Menschen, die dich heute hierhin eingeladen haben. Gott ruft. Und ich weiß, viele von uns haben auf dieses Rufen schon reagiert. Aber ich möchte gerade dir sagen, wenn du darauf noch nie geantwortet hast, ich gebe dir heute am Ende der Predigt die Möglichkeit dazu, darauf zu reagieren. Ich warne dich vor, weil niemand mag Überraschungen. Die wenigsten Menschen mögen Überraschungen, außer es ist eine Surprise-Party. Aber ich will dir nur sagen, ich werde am Ende der Predigt die Möglichkeit geben, dass du nochmal reflektierst. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich... bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall ganz bewusst habe ich diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen und ich habe das Gefühl, dieses Bild von der Tür, Jesus klopft bei mir an. Wenn du das bist heute, Jesus wartet schon auf dich und ich werde dir die Möglichkeit geben zu reagieren. Aber vorher noch ein Wort an die Christen. Gott lädt dich ein, sein Botschafter zu sein, seine Botschafterin zu sein. Und auch das ist wieder verrückt eigentlich. Guck mal, Gott hat Milliarden von Lebewesen geschaffen, von denen viele kommunizieren können. Und Gott hätte es ja so machen können, dass, keine Ahnung, dass Bäume die Botschaft übertragen oder irgendwelche Tiere. Aber das hat er nicht. Er lädt dich ein, Teil davon zu sein. Und das Coole ist, du bist nicht verantwortlich für die Botschaft. Und vielleicht hilft dir folgendes Bild, damit du das neu darüber nachdenken kannst. Du bist wie ein Briefträger oder eine Briefträgerin. Ja, die Postkarte ist bereits geschrieben und viele kennen das. Man sitzt vor so einer Postkarte und denkt sich, ja, was schreibe ich denn jetzt da auf diesem kurzen Platz? Alles schon erledigt. Die Postkarte ist geschrieben, super Service. Die Message, die steht fest. Und du bist auch nicht verantwortlich für die Reaktion der Person, die diese Postkarte bekommt. Ist ja sehr entlastend, oder? Der einzige Job von einer Briefträgerin und Briefträger ist es, die Postkarte zu nehmen und angemessen zu übergeben. Wie ist es? Wie läuft es so? Das ist Gottes Einladung, sein Briefträger, seine Briefträgerin zu sein. Und wenn du daran Interesse hast, ey, Gott wird dir die Möglichkeit geben, es werden diese Momente kommen, wo du die Botschaft überbringen kannst von dem großen Erlöser und seinen Plänen. Und lass mich dir sagen, niemand fühlt sich dafür 100% ready. Wenn du wartest, bis du absolut bereit bist, so der Moment wird nicht kommen. Aber Gott braucht keine mutigen Menschen, keine Menschen mit allen Antworten, die braucht wahrscheinlich niemand, sondern Gott braucht immer normale Menschen, die sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung und ich erwarte, dass du ein Wunder tust, Gott. Und ich habe so den Impuls, dass manche von euch einfach das Thema Erwartungshaltung, dass du sagst, ich erwarte gar nicht mehr, dass Gott durch mich was in meinem Kollegenkreis tut. Ich habe aufgehört, für meine Kinder zu erwarten oder für meinen Partner zu erwarten, dass Gott was in meiner Familie tut. Und vielleicht sind da Enttäuschungen, vielleicht ist das Leben einfach nur so voll. Wie ist denn das mit deiner Erwartungshaltung? Hast du diese Woche drüber nachgedacht, die 6 Tage bis zum Sonntag, wen könnte ich denn einladen? Für wen kann ich beten? Oder ist das einfach selbstverständlich, dass du ohne deine Freunde hierher kommst? Dass deine Kollegen nie diese Einladung bekommen? Wenn wir über Live on Stage sprechen, unsere Aktion, da liegen Infos im Foyer. Wenn wir Alpha machen, wir erleben jedes Mal bei Alpha, dass Leute eine Entscheidung für Jesus treffen. Hast du deinen Freundeskreis auf dem Zettel? Lass mich kurz einen Moment nehmen. Ich bete einfach für unsere Erwartungshaltung. Gibt es irgendjemanden, der mal die Erwartungshaltung gehoben kriegen könnte, außer bei mir? Dankeschön, ich bin nicht allein. Ich bete für uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du neue Erwartungshaltung schenkst. Jesus, wir sagen dir, es tut uns leid, dass uns Leute manchmal egal sind oder nicht so wichtig, dass wir sie bewusst bebeten oder einladen oder was auch immer. Und wir wollen dich bitten, dass nicht unsere Enttäuschung definieren, wie wir leben, sondern unsere Erwartung gegenüber dir. Amen. Also Gott ruft. Gott ruft Menschen, Gott ruft andere Menschen, damit wieder andere Menschen reagieren. Und hier gibt es zum Abschluss einen besonderen Auftrag für uns als Gemeinde. Gott hat der Christusgemeinde Barmbek Süd einen Ehrenplatz gegeben, wenn es darum geht, Menschen zu rufen und zu sich einzuladen. Das möchte ich euch gern vorlesen. Also, hier ist wieder jemand, der einen Text geschrieben hat in der Bibel. Gemeindegründer, nicht Jamie, sondern Paulus. Und er schreibt im 1. Thessalonicher Brief in 3 Versen diese Abfolge.
Verse 5, Vers 6 und Vers 8. Da heißt es, als wir euch das Evangelium verkündeten, das ist diese Ansage, dann, ihr habt das Evangelium wirklich angenommen. Also das Evangelium wurde hier verkündigt und gleich können wir sehen, da bist du bereit, hast du Lust, dieses Evangelium anzunehmen. Und dann geht es aber weiter, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft verbreitet. Das bedeutet, Gott redet zu seiner Familie, von seiner Familie wird reagiert auf das Reden und Rufen Gottes und dann durch die Gemeinde breitet sich die Botschaft aus. Breitet sich die Botschaft aus und Gott liebt Hamburg und möchte, dass wir diese Botschaft weitertragen in unsere Bezugspunkte. Ich bin nicht bei dir auf der Arbeit, da bist nur du. Ich bin nicht in deiner Familie, da bist nur du. Und vielleicht können wir unsere Gottesdienste uns ein bisschen vorstellen wie eine Umkleidekabine. Ich entschuldige mich für diese Sportmetapher. Ich weiß, nicht alle sind Sportfans, aber ich dachte, Umkleidekabine, kann sich jeder was drunter vorstellen. Also stell dir einfach unsere Gottesdienste vor wie eine Umkleidekabine. So in der Gottesdienstliturgie sagt man, am Anfang des Gottesdienstes steht die Sammlung. Da hat man auch mal so ein trinitarisches Votum im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes und so weiter. Bei uns ist es mal so, also einfach die Begrüßung. Leute kommen aus den unterschiedlichsten Bezugspunkten und wir versammeln uns an einem konkreten Ort. Ja, wie beim Sport. Alle kommen angeschlurft aus ihren Hintergründen, manche mit mehr Lust, manche mit weniger Lust. Unterschiedlich haben wir auch hier. Am Anfang steht die Sammlung und worum versammeln wir uns? Unser Thema ist Gott. Gottes Reden, ne, das, was ich schon erklärt habe. Wir versammeln uns um Gott. Und am Ende vom Gottesdienst gibt es in der Gottesdienstliturgie immer die Sendung. Was ist die Sendung? Das ist der Segen. Der Segen ist nicht für dich, den kannst du auch nehmen. Ist auch, wenn du dich gestreichelt fühlst, ist das gut. Aber der Gedanke in der Gottesdienstliturgie ist, jetzt senden wir. Wir haben uns getroffen. Niemand trifft sich, um in der Umkleidekabine zu bleiben, sondern wir treffen uns, um dann aufs Spielfeld zu gehen. Ne? Und deswegen gibt es am Ende immer die Sendung in Form des Segens. Und der theologische Gedanke dabei ist, Gott der Vater hat Gott den Sohn gesandt, Jesus, damit der ruft und einlädt. Als Jesus gegangen ist, hat er den Heiligen Geist geschickt und gesagt, wofür ist der Heilige Geist da? Damit ihr meine Zeugen seid, damit ihr einladet, damit wir ein Abenteuer zusammen erleben. Und das könnt ihr nicht aus euch, deswegen die Sendung am Ende von jedem Gottesdienst. Das ist jedes Mal, okay Leute, raus, ab ins Schwimmbecken, auf den Platz, wo auch immer hin. Jetzt geht's richtig los. Wir sind Gesandte, du bist eine Gesandte, du bist ein Gesandter und es macht so viel Spaß. Wenn du hier sitzt und sagst, oh, Kirche und Christsein ist langweilig, lass mich dich fragen, wie evangelistisch lebst du denn? Also ich kann für mich sagen, nichts sorgt so sehr für Schweiß und Nervosität, als mit Gott zu partnern und Leute zu rufen und um sie zu werben, besonders in der eigenen Familie und im Verwandtenkreis, wird einem noch warm. Wenn du sagst, ich will im Glauben wachsen, ich will beten lernen. Ey, das Stärkste, was dir passieren kann, ist, dass du bei Live on Stage, bei Alpha, wo auch immer mitmachst oder einfach Leute einlädst, weil das wird dich auf die Knie bringen und ins Gebet führen. Und ich schließe jetzt mit einer Story, um einfach zu zeigen, ich bin da kein Held, sondern ein Stümper, der es irgendwie versucht. Letzten Sonntag habe ich unerwartet hier gepredigt und hatte danach der Predigt so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, Gott redet hier gerade zu mir. Wenn du das nicht, das war jetzt nichts Akustisches, sondern es war so ein Impuls, der aus dem Nichts kam und der immer stärker wurde. Und es war so ein Reden von, Daniel, ich möchte, dass du mit einem bestimmten Blick Leute gleich einlädst noch. So, und was dann passiert, kennst du vielleicht auch. Erstens, ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich angebracht ist. Ist das wirklich Gott? Bin ich das? Nur ist das Verdauung? Was ist hier los? Zweiter Gedanke war, ich habe schon so viel geredet, Gott erbarm dich über diese Leute, es reicht irgendwann, jetzt muss ich wieder da vorne hin. Dritter Gedanke, und was ist, wenn keiner reagiert? Kennt ihr das? Ich habe es dann gemacht, ich bin vor dem Segen der Sendung hierhin und habe eingeladen, habe gesagt, ich habe den Eindruck, Gott ruft bestimmte Menschen und wenn du das bist, komm hier nach vorne. Lass mich für dich beten. So, dann kam eben der Segen. Und dann stand ich hier vorne und die ersten zwei Leute, die nach vorne gekommen sind zu mir, keine Relevanz zu dem, was ich gesagt hatte. Ja, also einfach nette Menschen, aber es hatte nichts mit dem zu tun. Und ich hatte schon diesen Moment, dass ich dachte, oh Herr, hat ja keiner mitgekriegt, dass keiner gekommen ist. Ne? Ist jetzt nur meine persönliche Enttäuschung. Und dann kommt jemand hier nach vorne und sagt, lass mich dir mal was erzählen. Und diese Person erzählt mir etwas, was ich nicht wusste. Und es ist wie die Faust aufs Auge zu dem, was ich gesagt habe. Wir reden, es fließen Tränen, wir beten und wir verabschieden uns. Und dann stehe ich auf und will gerade gehen. Und dann kommt eine Person zu mir und sagt, ey, ich glaube, das, was du da gerade gesagt hast, das war für mich. Und ich denke innerlich, nee, da war schon jemand. Aber so cool ist Gott. Ne, über 200 Leute in diesem Raum, es ist ein Wort, aber es trifft 200 Menschen unterschiedlich an Unterschied. Und diese Person erzählt mir, was los ist und sagt, ja, es passt ja wie die Faust aufs Auge. Und es fließen Tränen und wir beten und die Person geht. Und dann fahren wir am Montag da auf unser Treffen und ich kriege eine E-Mail und sagt, ey, was Gott hat durch dieses Wort zu mir gesprochen und es hat mich so stark ermutigt und gestärkt. Und ich denke, ey, das hat mich gerade so stark ermutigt und gestärkt. Leute, was ich damit sagen will, Gott ruft. Gott ruft Menschen. Gott ruft Menschen durch wieder andere Menschen, die sagen, hier bin ich. In all meiner Bresigkeit benutzt mich Gott. Und offensichtlich arbeitet er mit ganz normalen Menschen. Weil andere gibt es ja nicht. Okay, ich möchte gern für uns beten. Und wir machen das in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, ich möchte gern für dich beten, wenn du sagst, okay, ich will mich neu senden lassen. Ich weiß noch nicht wie, ich habe Leute im Kopf, aber ich brauche irgendwie ein Gebet. Dann möchte ich für dich beten. Das machen wir zuerst. Also ich bete für all diejenigen, die sagen, ich nehme den Ball auf. Gott, was für eine Ehre, dass du uns schickst, um das Kostbarste zu retten und zu holen, was du hast. Das ist unbegreiflich für mich, Jesus, dass du durch uns arbeiten willst, an dieser sensiblen Stelle, wo es um Menschen geht. Jesus, du kennst unsere Zweifel, du kennst unsere Enttäuschung, du kennst unsere Sorgen, das müssen wir nicht erzählen. Danke, dass du das weißt. Danke, dass du uns nicht verurteilst. Danke, dass du ein Ermutiger bist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, komm. Komm mit Ermutigung. Komm mit einer neuen Portion Glaube, dass Dinge möglich sind, die bisher unmöglich waren. Du bist nicht fertig mit dieser Welt. Deshalb sind wir auch noch nicht fertig. Wir brauchen dich. Wirke du auch jetzt gleich, wenn wir dir zusingen. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, dass du uns nicht allein lässt. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.